Ich beginne mit einem Zitat. Was sie jetzt umgibt, ist kein Garten. Es ist auch kein Park oder Feld. Am ehesten ist es ein Flurstück. So heißt es im Grundbuch. Aus dem Grundbuch weiß Dora, dass eine Fläche von 4000 Quadratmetern zum Haus gehört. Ihr war nur nicht klar, was 4000 Quadratmeter sind. Ein halbes Fußballfeld, darauf ein altes Haus, eine verwilderte Brachfläche, plattgedrückt und ausgeblichen von einem Winter, der gar nicht stattgefunden hat. Eine botanische Katastrophe, die sich durch Doras Anstrengung in einen romantischen Landhausgarten verwandeln soll. Mit Gemüsebeet. Das ist der Plan. Wenn Dora im Umkreis von 70 Kilometern schon niemanden kennt und keine Möbel besitzt, will sie wenigstens eigenes Gemüse, weil Tomaten, Möhren und Kartoffeln täglich davon erzählen würden, dass sie alles richtig gemacht hat. Dass der plötzliche Kauf eines alten Gutsverwaltungshauses, sanierungsbedürftig und fernab aller Speckgürtel, keine neurotische Kurzschlussreaktion war, sondern der nächste logische Schritt auf dem Wanderweg ihrer Biografie. Wenn sie einen Landhausgarten besitzt, werden Freunde aus Berlin am Wochenende zu Besuch kommen und auf alten Stühlen im hohen Gras sitzen und seufzen. Mann, hast du es schön hier! Falls ihr bis dahin einfällt, wer ihre Freunde sind und falls man sich jemals wieder gegenseitig besuchen darf. Dass Dora vom Gärtner nicht die geringste Ahnung hat, ist kein Hindernis. Wozu gibt es YouTube? Glücklicherweise gehört sie nicht zu den Menschen, die glauben, man müsse Maschinenbau studieren, bevor man den Heizungszähler ablesen kann. Zitat Ende. Dora hat sich das alte Gutsverwaltungshaus in Bracken, einem Dorf mit 284 Einwohnern im brandenburgischen Nirgendwo gekauft. Aus dem hektischen Berlin, das durch den Lockdown lahmgelegt wurde, ist sie hergezogen in einen Ort, dessen Name an Brachen oder Baracken denken lässt. Tatsächlich scheint hier wenig geordnet. Im Gegensatz zur Stadt, die zwar stressig, aber dafür gut organisiert ist, herrscht auf dem Land eine Anarchie der Dinge. Zitat: Dora ist umgeben von Sachen, die tun, was sie wollen. Gegenstände, die reparaturbedürftig, halb funktionstüchtig, verdreckt, verwahrlost, völlig zerstört oder gar nicht vorhanden sind, obwohl man sie dringend benötigt. Zitat Ende. Grund ihres Weggangs war nicht der Überdruss am Großstadtleben, sondern die Entwicklung ihrer Beziehung. Ihr Partner Robert hatte sich vom überzeugten Klimaaktivisten und Greta Thunberg-Jünger durch die Pandemie in einen glühenden Katastrophen-Junkie verwandelt, der früh Klopapier hortete und davon redete, dass man sich auf das Schlimmste vorbereiten müsse. Die großzügige Wohnung wird bald zu klein, als Dora gezwungen ist, im Homeoffice zu arbeiten. Die apokalyptischen Szenarien, die Robert entwirft, und die geforderten Verhaltensregeln lösen bei Dora, die eigentlich ähnlich denkt wie Robert, Trotz aus. In Gedanken beginnt sie, ihn Robert Koch zu nennen. Schließlich erträgt sie die Situation und diesen apokalypseverliebten Menschen nicht mehr und geht. Zitat: Die Apokalypse ist eine Nebenbuhlerin, mit der es Dora nicht aufnehmen kann. Die Apokalypse verlangt Gefolgschaft hinauf zu den Höhen kollektiver Schicksalsbewältigung. Dora ist nicht gut im Folgen. Zitat Ende. In ihrer unmittelbaren Nachbarschaft des neuen Zuhauses wohnt Gothe, der sich als Dorfnazi vorstellt und ihr droht, ihren Hund platt zu machen, falls dieser nochmal in seinem Kartoffelbeet buddelt. Dieser Gothe erfüllt jedes Klischee eines Nazis, angefangen von der Glatze bis hin zum Absingen des Horst-Wessel-Liedes am abendlichen Lagerfeuer mit Gleichgesinnten. Bald jedoch erlebt Dora eine Hilfsbereitschaft von ihm, der sie hilflos gegenübersteht. Ungefragt stehen Möbel vor ihrer Tür, wird ein Bett gebaut und der verunkrautete Garten von dem rassistische Witze reißenden Nachbarn von gegenüber umgepflügt. Die Distanz, die Dora zu ihrem Nachbar hält, ändert sich, als sie ihn und sein Pickup aus dem Straßengraben rettet. Unter einer Raumforderung ist nicht ein größeres Zimmer oder mehr Land fürs Volk gemeint, das hat Dora schon früh von ihrem Vater, der als Neurochirurg in der Charité arbeitet, gelernt. Eine beträchtliche Raumforderung findet in Gothes Kopf in Form eines bösartigen Tumors statt, weswegen Dora immer mehr in die Rolle der Fürsorgerin gerät. So sorgt sie dafür, dass er in einer Klinik untersucht wird, besorgt ihm teure Medikamente und kümmert sich um dessen Tochter. Dabei entsteht eine Freundschaft, die fast schon einer Liebesbeziehung ähnelt. Wie immer bei Julie C. liest sich der Roman flüssig. Ihre Milieubeschreibungen sind präzise und bissig. Doch während in Unterleuten, dem Vorgänger Dorfroman, das Geschehen vielstimmig kommentiert wird, wird in Übermenschen konsequent aus der Sicht Doras berichtet. Aus dieser Sicht wirkt der Dorfnazi eigentlich ganz sympathisch. Sozusagen harter Kern mit weicher Schale. Man läuft gar in Gefahr, sich mit ihm zu identifizieren. Am Ende trauert das ganze Dorf um ihn. Dabei ist dieser keineswegs geläutert. Erzählt er doch verträumt, wie er in der Jugend vom Vater nach Rostock mitgenommen wurde, um die brennenden Asylbewerberheime zu bejubeln. Die indischstämmige Radiologin, die ihn untersucht, wird aufs Wüsteste beschimpft. Julie C. versucht hier unvereinbare Gegensätze zusammenzuführen. Nach dem Schema linksliberale Städterin trifft schweigsam Dörfler, der zwar Nazi ist, aber eigentlich ganz nett. Als weitere Zutat wäre da Franzi, süße Tochter des Nazis, die in Dora Muttergefühle weckt. Alle Dorfbewohner kommen trotz Corona zu einem Fest zusammen und feiern dabei ihre Gemeinschaft, in denen politische Überzeugungen scheinbar keine Rolle spielen. Friede, Freude, Eierkuchen und alles wird gut. Geht's noch? Vielleicht ist das Einnehmen von Haltung nur so lange richtig und wichtig, wie man die Dinge aus sicherer Distanz betrachtet, resoniert Dora, als sie Gothe auf das Dorffest begleitet und darüber nachdenkt, dass dies eigentlich in Zeiten von George Floyd nicht möglich sein kann. Die Autorin benennt die Widersprüche, die sich in ihrer Protagonistin abspielen. Dora ist eine kritische Persönlichkeit, die postulierte Wahrheiten nicht einfach als gegeben hinnimmt, ob dies nun die Überzeugungen ihres katastrophenbewegten Ex-Freunds sind oder die Vorstellung, dass brandenburgische Dörfer per se rechtsnationale Orte sind. Gegen die durch die Pandemie beschleunigte zunehmende Verbarrikadierung in einer Blase, in der es nur einen möglichen Denkkosmos gibt, schreibt die Autorin an. Dieser Roman ist auch eine Reaktion auf die Postulierung von absoluten Wahrheiten. Problematisch bleibt, dass die Protagonistin, die bis dato eigentlich keine Freunde hatte, in diesem Dorf an der Seite des Dorfnazis für sich eine Gemeinschaft entdeckt und sich dabei immer mehr in ein kleines Frauchen verwandelt, das das Denken auch mal einstellen darf. Julie C. über Menschen erschien im Luchterhand Verlag 2021, gebunden 412 Seiten, kostet 22 Euro.